Digital wird euch präsentiert von me-first.ch, der Website für effizientes und gesundes Arbeiten am Computer.
Es ist Dienstag, der 13. April 2010, 7:30. Wir legen los mit dem Digitalmagazin auf Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Am Mikrofon ist Matthias Schüssler. Heute geht es im Digitalmagazin um die Spracherkennung. Man sagt im Autoradio, was für Musik man hören möchte. Und das spielt's. Man fordert sein Mobiltelefon auf, eine bestimmte Nummer zu wählen. Und das funktioniert dann so.
Watch this, it's really cool. Call Leonard Hofstadter.
Did you say, call Helen Boxleitner?
No, call Leonard Hofstadter.
Did you say, call Temple Beth Seder?
No!
Let me try. Call McFlono McFlooneyloo.
Calling Rajesh Kuthrapali.
Das ist ein kleiner Ausschnitt aus der Sitcom The Big Bang Theory gewesen. Und da funktioniert die ganze Sache offensichtlich nicht so ganz, wie sie sollte. Und darum wollen wir herausfinden, wie Spracherkennung funktioniert, wenn sie funktioniert. Und dafür bin ich beim Zürcher Unternehmen S-Vox gewesen und habe dort mit dem Chefentwickler Jonas Wolters und dem Marketingchef Ottmund Braten geredet. Bevor wir das Gespräch hören, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben eine neue Facebook-Gruppe. Hurra, hurra, die heisst Digital der die digitale Welt beim Stadtfilter. Und ich bitte euch, ich fordere euch ultimativ auf, dieser Fanpage beizutreten. Ich will ganz viele Leute von euch dort drin sehen, sobald das möglich. Und noch ein zweiter kleiner Hinweis. Im Podcast, den wir haben, hört ihr das Gespräch jetzt ungeschnitten und ohne Pause. Im Radio gibt es jetzt eine kürzere Variante. Und dort habe ich als erstes Johann Wolters gefragt, wie dann die Spracherkennung genau funktioniert. Ich sitze hier bei der S-Vox in Zürich. Das ist ein Spin-off von der ETH, den ich jetzt gerade herausgefunden habe. Im Jahr 2000 ist das Unternehmen von der Forschung zu einem wirtschaftlich tätigen Unternehmen geworden, das zuerst ursprünglich Text-to-Speech gemacht hat, also quasi Sprachausgabe. Wir reden heute aber eigentlich über das Gegenteil, nämlich Spracherkennung. Und bei mir sind zwei Herren von S-Vox, nämlich der Ottmund Braten. Ich hoffe, ich sage das richtig. Head of Marketing and Business Development. Und Johann Wolters, sagt man das so?
Das ist richtig, ja.
Head of Research, also Chef von der Forschung, auf ja, gut Schweizerdeutsch, wenn man das so darf sagen. Dann fange ich doch einfach mal an in Medias Res und frage ganz naiv, wie funktioniert denn Spracherkennung?
Aha. Natürlich schwierig zu beantworten in nur einer Minute. Man kann es so anschauen, man hat der Computer oder das Gerät hat eine Liste von Worten und diese Worte kann es überhaupt erkennen. Alle anderen Worte wird es nie erkennen können. Und es wird dann versuchen, diese Worte in alle möglichen Reihenfolgen zu vergleichen mit dem, was gesprochen wurde. Und das passiert dann so, dass ein Wort transformiert wird in eine Lautfolge. Zum Beispiel auf Englisch ist es ganz klar, du hast vielleicht Picture. Aber Picture ist eigentlich, wird geschrieben P-I-C und so weiter, aber was man hört, sind nicht diese einzelnen Buchstaben, sondern Laute. Und für jeden Laut trainieren wir ein statistisches Modell und dieses statistische Modell wird dann verglichen mit dem Sprachsignal. Mhm. Und nachher einfach die Wortfolge, die am besten passt über diese Laute und über diese statistischen Modelle, das ist dann das erkannte Ergebnis.
Jetzt, zum vielleicht ein bisschen vorgreifen, wir reden ja auch über die Spracherkennung im Telefon und da kann man ja zum Beispiel sagen, man wählt, also man gibt keine Nummern ein, sondern man sagt, Telefon, wähl mir bitte die Nummern vom Herrn Wolters und dann ist ja das wahrscheinlich der Name, den ich da sage, gehört wahrscheinlich nicht zu den Wörtern, die das System von Haus aus kennt. Also wie kann ich dann, wenn ich eben nach Spracheingabe die Nummern aufrufen, die Namen erkennen?
Das ist dann so, dass in einer Vorbereitungsphase muss dieses Gerät alle Namen durchlaufen und für jeden Namen irgendwie eine Lautfolge raten, vorhersagen. Und wir nennen dieses Verfahren G2P, das Grapheme to Phoneme. Muss man einfach raten, okay, so könnte möglicherweise dieser Name ausgesprochen werden. Und dann nachher wird es, die Spracherkennung wird diese Lautfolge dann verwenden, um zu versuchen, das zuzuordnen.
Vielleicht ganz allgemein, was für Faktoren helfen dann dem System, dass die Erkennung möglichst gut ist?
Was man machen kann, also was wir im Labor in der Entwicklung machen können, ist, dass diese statistischen Modelle so gut wie möglich zu trainieren. Und um sie gut trainieren zu können, brauchen wir Daten, realistische Daten. Also es ist sehr wichtig, dass wir Daten sammeln in realistische Umgebungen. Also im Auto zum Beispiel oder auch wo viel Lärm ist und übers Telefon. So realistisch wie möglich und so viel wie möglich.
Mich dünkt, das sind doch gerade schwierige Fälle. Also im Auto, da hat man viel Lärm und auch am Handy. Wahrscheinlich steht man ja in Zürich auf dem Paradeplatz, wo die Tram vorbeifahren und ein Heidenlärm rundherum herrscht. Ist das nicht sehr schwierig, dann unter diesen Bedingungen ein gutes Resultat zu erzielen?
Das stimmt und deswegen brauchen wir auch andere Technologien, so wie Rauschunterdrückung und Rauschmodelle, Sprachsignalverbesserung, Enhancement heißt es, und eben realistische Modelle, weil irgendwie kann man so sagen, wenn ein Mensch das verstehen kann, dann ist irgendwie die Aufgabe gut, irgendwie ist genügend Information vorhanden. Und wir Ingenieure sollen herausfinden, wie wir unsere Computer so programmieren können, dass auch der Computer diese Information rausholen kann.
Also ich habe es angedeutet, im Auto gibt es die Systeme von SVOX. Was machen die ganz genau? Vielleicht konkret, dass sich die Hörer, die noch nie etwas davon gehört haben, sich das vorstellen können?
Angefangen hat es mit Navigation. Das heißt Turn-by-Turn Directions, wo das eingebaute Navigerät im Auto zuerst mal die Sprachausgabe macht, nicht nur sagt, an der nächsten Kreuzung links oder rechts abbiegen, sondern auch die Straßennamen dabei sagen kann oder auch die Städtenamen zum Beispiel für eine Autobahnausfahrt. Zusätzlich jetzt kann man auch eine Eingabe, Destinationseingabe über die Stimme machen, dass man sagt, ich möchte gerne zu dieser Bahnhofstraße 2 in Zürich fahren und dann wird das erkannt und im Navigerät programmiert als Destination. Jetzt kommt mehr und mehr wird die Sprachtechnologie, Erkennung und Ausgabe auch eingesetzt, um andere Funktionalität im Auto zu bedienen, zum Beispiel das ganze Infotainment, Radio zu bedienen, CD, DVD, Auswahl von Musiktitel über die Stimme. Also man kann sagen, ich möchte jetzt gerne dieses Lied anhören und dann wird es ausgewählt und abgespielt. Und was auch noch entwickelt wird, ist die Verbesserung überhaupt von der Qualität im Auto, mit, eben wieder mit Lärmunterdrückung und so. Wie kann man dafür sorgen, dass dieser Raum für die Klänge optimal ist?
Und in was für Auto trifft man Ihre Systeme an?
Man sieht, dass ganz innovative Systeme, wie wir die entwickeln, zuerst im Premium-Segment, also in den teuersten Autos verwendet werden, aber dann so, wenn ich richtig verstehe, die Automobilindustrie funktioniert auch so, dass sie dann sehr schnell auch in der mittleren Klasse und nachher auch, zum Beispiel, ich denke heutzutage, die Navigeräte findet man auch in mittlerer Klasse oder sogar fast Low-End.
Aber die Systeme sind dann häufig in diesen Autos schon fix eingebaut. Also wenn ich ein Auto kaufe, dann kaufe ich gerade das System auch noch dazu. Oder kann ich mir irgendein Auto kaufen und sage, ich hätte jetzt gern ein System von SVOX da drin eingebaut?
Viele von unseren Kunden sind Autohersteller und die Zulieferer, die unsere Systeme dann im Auto integrieren. Aber wir sind auch auf PNDs, Portable Navigation Devices, so wie zum Beispiel TomTom, Garmin, Medion.
Ja, und wir sind auch jetzt auf dem iPhone, Navi-Applikation, wie eine Navigon-Applikation dort. Aber um die Frage zu beantworten, bei Autoherstellern sind wir, sagen wir, im Audi, in Porsche und Volkswagen, in diese Kategorie vor allem in deutsche Automobilhersteller, teilweise auch in Asien, bei Nissan. Aber wie Johann gesagt hat, wir zuerst in die Premium, dann kommt es in alle Autos. Aber in die tieferen Segmenten, dann wählen die Kunden selber, ob man so ein Navi möchte oder nicht. Das ist nicht ein Standard im Auto heute, aber im Premium-Segment schon.
Eben, aber dann ist es dann auch nicht integriert eben mit dem ganzen Unterhaltungssystem, dass ich auch noch kann, das Autoradio steuern oder so.
Wenn man ein Audi kauft, hat es auch einen Knopf am Lenkrad, drückt auf diesen Knopf und dann kann Befehlen eingeben. Bitte Radio 24 spielen oder bitte...
Radio Stabfilter.
Oder bitte Johann Wouters anrufen oder ein Zieleingabe, Basler Straße 30 in Zürich. Den Vorteil mit Sprachbedienung, dass es einfacher zu bedienen, man ist eine erhöhte Sicherheit im Auto.
Genau, also man dreht nicht am Radio um und so. Ja. Jetzt sehe ich, liegt da auf dem Tisch auch unter anderem mindestens 2 iPhones, aber auch ein Nexus One, also das ominöse Google-Telefon. Was hat es mit dem auf sich?
Google ist ein Kunde von uns. Wir sind bei allen Android-Telefonen oder in Android-Betriebssystemen dabei mit unserer Sprachtechnologie. Wir haben auch hier ein Demo, die wir nachher zeigen könnten, wie es dann funktioniert auf ein Nexus 1, wo man das Telefon bedienen kann, Music Player, die Appointments abfragen könnten und ja, mit das Gerät kommunizieren, ohne dass man auf Tasten drücken muss.
Google hat ja selber Leute, die gut können Software entwickeln können. Warum sind die jetzt trotzdem auf euch losgekommen, haben eure Lösung gewählt, die von SVOX, und haben das nicht selber gemacht?
Wir sind Sprachtechnologie-Spezialist und die arbeiten mit Technologiefirmen um die Erweiterung. Wir bieten Technologie an, die Google nicht hat. Wir haben auch viel mehr Sprachen. Vielleicht haben die es nur für Amerikanisch, aber wir könnten 30 verschiedene Sprachen anbieten, weil wir haben zusätzlich so die 100 Mitarbeiter. Bei SVOX haben wir zusätzlich 100 Sprachspezialisten weltweit, die uns helfen, Sprachen zu entwickeln. Es gibt verschiedene Gründe, warum Google mit uns arbeiten, aber vor allem, weil die intern nicht die Sprachtechnologie haben und die Sprachvielfalt, die wir haben.
Es gibt ja andere Einsatzgebiete, es gibt zum Beispiel im neuen Windows 7, kann man mit Sprache steuern, das ist aber nicht Ihre Technologie, oder?
Im Windows jetzt ist nicht unsere Technologie, das stimmt.
Und haben Sie die schon ausprobiert im Windows?
Ich habe nur frühere Sprachausgabelösungen von Microsoft direkt evaluiert, aber noch nicht gerade das, was jetzt im 7 integriert ist. Also ich bin gespannt.
Es gibt ja, reden wir sonst noch, was man mit dieser Technologie heute schon machen kann. Also es gibt zum Beispiel auch die Telefonsysteme, wo man häufig, wenn man ein grosses Unternehmen anruft, damit zu tun hat. Die sind ja bei den Leuten, die anrufen, nicht unbedingt sehr beliebt, oder? Weil auch so ein bisschen etwas hat, dass man zuerst einmal ausgesiebelt wird oder probiert, viele Sachen automatisch zu lösen, ohne dass es ein menschliches Gegenüber braucht. Und als Anrufer hat man dann so ein bisschen das Gefühl, auch von den Leuten, den menschlichen Gesprächspartner, ferngehalten zu werden. Aber jetzt vielleicht ohne Wertung, ist das auch eine Möglichkeit, Sprachtechnologie eben zum Sachen zu rationalisieren und so Vorgänge zu automatisieren?
Also ich möchte eigentlich sagen, klar, am liebsten hätte man eine Person, die antwortet und dich gerade weiterhilft. Aber wichtig für die Leute ist einfach, dass das Problem gelöst wird und dass man nicht sehr lange warten muss. Und ich denke, von dem her ist schon, wenn das IVR, dieses automatisierte Antwortsystem, gut funktioniert und die richtigen Lösungen bietet, dass die Leute eigentlich durchaus damit zufrieden sind. Selbstbedienung übers Internet ist auch ganz akzeptiert. Und wenn ich eine Adressänderung habe, melden möchte, dann bin ich froh, wenn ich nicht 5 Minuten warten muss, bis eine Person mir antwortet.
Also ich habe das schon in Deutschland mal gesehen, bei T-Online, also Internetprovider, wenn man von denen etwas will, muss man durch so ein System durch, aber ich habe eigentlich noch gestaunt, was das alles kann. Also es kann zum Beispiel schon so vorsondieren, wenn man dann eine Antwort bekommen will. Also man kann dem Telefonnummern angeben und dann wird die eigentlich recht gut verstanden, also eine Antwort-Telefonnummer. Ist das heute anspruchsvoll oder gehört das so quasi zum Standard, was Spracherkennung heute kann?
Ich würde sagen, ja. natürlich, wenn dann vielleicht vom Handy angerufen wird und es extrem lärmig ist, dann wird es vielleicht wieder nicht funktionieren. Aber wenn man von zu Hause oder aus einer ruhigen Umgebung anruft, dann ist das eigentlich für die Spracherkennung kein Problem.
Reden wir vielleicht noch darüber, was man heute alles kann. Also man kann, sagen wir eben, so einzelne Befehle geben. Wie komplex könnte die werden? Oder wo, sagen Sie, würden Sie Grenzen ziehen, was so ein System gut kann verstehen? Und wo kommt es Schwierigkeiten über?
Ein System kann nur das, das habe ich auch am Anfang gesagt, das erkennen, was eigentlich in der Wortliste, was da drin ist. Das heißt, dass extrem komplexe Texte, wo vielleicht auch neue Worte, die sogar Menschen nicht immer richtig schreiben könnten, weil das hat es auch, also auch Menschen sind nicht perfekt zum Zuhören und dann niederzuschreiben, was alles gesagt wurde. Dann wird es schwierig, wenn unbekannte Wörter drin sind. Das heißt, man muss solche Systeme dann trainieren, anpassen und spezialisieren für bestimmte Domänen, zum Beispiel medische Diktierung ist ganz bekannt und da wird viel gearbeitet, um all diese medische Terminologie auch dann im System einzuführen.
Was heißt das konkret medische?
Weil im medischen Gebiet müssen sehr viele Berichte erfasst werden. Und die Ärzte, die müssen nach einer Untersuchung, müssen sie immer zusammenfassen, was gelaufen ist. Und eben, wenn sie das alles eintippen müssen, brauchen sie mehr Zeit, als wenn sie das zum Beispiel sogar während der Untersuchung diktieren können.
Also medizinisch?
Medizinisch, Entschuldigung.
Kein Problem. Vielleicht eben, dass ich das verstehe, ich kann im Nexus One kann ich ja zum Beispiel sagen, wähle mir die Nummer und dann muss ich aber das nach einem relativ starren Schema machen. Ich muss sagen, Teil Matthias Work zum Beispiel, also zuerst der Befehl, dann wer und dann am Schluss noch welche Nummer, falls der mehrere hat. Wie flexibel ist denn das System, wenn ich jetzt das in der umgekehrten Reihenfolge sage, versteht es dann das auch noch oder wie fehlertolerant kann man heute so ein System bauen?
Diese eher freie Eingabe, wo man frei wählen kann, welche Teile der Information man zuerst eingibt. Ob man zuerst, zum Beispiel auch für eine Zieleingabe, zuerst Stadtnamen oder Straßennamen zum Beispiel, ob man die Nummer ernannt oder weglässt. Da arbeiten wir heute dran und wir haben auch Lösungen bereits, damit wir diese Eingabe immer freier erlauben können. Aber es hängt damit zusammen, wenn es ganz rigide ist, wenn es ganz fest ist, dann wird zum Beispiel, dann wird vielleicht die Erkennungsrate höher sein, weil an jedem Punkt weniger zur Auswahl steht für das Gerät.
Man kann ja aber gerade bei dem Nexus One auch in jedes Feldchen eigentlich per Spracheingabe etwas eingeben. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich will ein E-Mail schreiben, dann sage ich einfach, statt dass ich jetzt tippe, hat es auf der Tastatur so ein Mikrofonsymbol, wo ich drauf drücke und dann sage ich das, was ich per E-Mail oder per SMS möchte sagen und dann erkennt es das. Und wie sind dort so Grenzen. Also ich habe es ein bisschen umgespielt. Ich habe das dann vor allem auf Englisch ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch auch würde gehen.
Im Moment gibt es nur auf Englisch.
Ah, dann, genau, dann bin ich dort richtig gewesen. Also wenn ich ganz deutlich geredet habe und dann auch so ein bisschen, vor allem ein bisschen auf Abstand zwischen den Wörtern geachtet habe, dann ist es gut gegangen. Aber wenn ich so in einem Rutsch irgendeinen Satz rausgeschletzt habe, dann hat es weniger Verstand. Ist das so ein bisschen das, wie es heute funktioniert? Also man muss wirklich einfach auch deutlich reden und möglichst jedes Wort einzeln sagen.
Ja, ich habe diese Funktionalität auf dem Android auch ausprobiert. Und diese Spracherkennung wurde von Google intern entwickelt, gibt es nur auf Englisch. Und ich würde mal hoffen, vielleicht, dass sie für die Sprachvielfalt vielleicht auch auf uns zukommen. Es ist fantastisch, wie das funktioniert. Ich habe auch gemerkt, wenn man kurze Wörter oder nur wenige Wörter, dann ist es meistens ziemlich genau. Aber wenn man längere Sätze versucht einzugeben, dann hat man häufige Fehler jetzt noch. Und das ist ganz klar. Wir verwenden zum Beispiel auch Satzmodelle, um den Erkenner zu helfen, zu raten, okay, was könnte es jetzt gewesen sein, möglicherweise. Wir brauchen nicht nur statistische Modelle für die Laute, die Laute in der Sprache, sondern auch, ja, welche Worte passen dann überhaupt zusammen. Es ist klar, dass wenn du einen Artikel hast, dass nicht nochmal ein Artikel folgen wird und so Sprachmodellen. Und eben, diese Sprachmodellen sind schwieriger zu entwickeln für längere Sätze, komplexere Sätze, auch wenn wir dann noch dazu vielleicht Unterbrechungen haben, mal sagen, mal anhalten und nochmal etwas korrigieren und so weiter.
Also gerade das ist ja so, man redet als in der sprachlichen Kommunikation selten gedruckt, sondern man macht viele Fehler, man fängt Sätze an, macht sie nicht unbedingt fertig, baut sie um. Das tönt sehr schwierig. Also so die Diktiermaschine, wo ich einfach in ein Mikrofon reinreden kann und dann habe ich am Schluss das, was ich gesagt habe, als schöne, möglichst deutsch, perfekte, grammatikalisch, rechtschreibmäßig idealen Text. Das ist noch Science Fiction.
Wir arbeiten dran. Mhm. Und es ist auch ganz spannend, jetzt in der Forschung daran zu arbeiten. Und deswegen ist auch diese Forschung spannend, weil man eigentlich damit beschäftigt ist, zu analysieren, wie machen denn Menschen das? Was sind die kognitiven Elemente, was sind die Fähigkeiten, die wir dort verwenden? Das ganze Thema Semantik, Bedeutung ist dort auch ganz wichtig. Schlussendlich, um richtig Sprache auf Text umsetzen zu können, muss man auch verstehen, worüber es geht. Eine gute Sekretärin, die ein Diktat umsetzen kann, so sagt man das Diktat, ist das richtig, die weiß natürlich ganz viel über das Geschäft und wenn der diktiert, einen Fehler macht und was sie nicht umsetzen soll.
So ein Sprachsystem könnte zum Beispiel auch eine riesige Erleichterung sein für behinderte Menschen, die zum Beispiel schlecht können mit einer Maus umgehen oder wo vielleicht gar nicht können Computer bedienen, so wie wir das machen, also Diktat, Computersteuerung. Ist das für SVOX ein Thema oder sagen Sie, sie beschränkt sich auf die Themen Mobiltelefon und Automobilindustrie?
Ja, das heißt Accessibility, das Zugänglichmachen von Computern, von Geräten mit der Stimme für Leute, die eine Behinderung haben und vielleicht mit der normalen Tastatur und so weiter oder das Bildschirm nicht zurechtkommen. Und ganz klar ist es auch für uns sehr interessant, auch sogar auf die oder besonders auf diese mobile Geräte. Es gibt zum Teil auch Gesetzgebung in den USA, wo gesagt wird, gut, bestimmte Geräte, zum Beispiel diese E-Books des Kindle, habe ich kürzlich gelesen, das wurde nicht erlaubt, glaube ich, an einer Hochschule, ich erinnere mich nicht genau, weil es gewisse eben Sprachtechnologie nicht hatte und deswegen nicht von behinderten Leuten verwendet werden konnte.
Es wird in verschiedenen Geräten benutzt für, sagen wir, behinderte Leute, wie Johann erwähnt hat, in die E-Books, Texte vorzulesen, ist die klassische, oder so Screenreaders, so. Unsere Technologie wird schon in verschiedenen Applikationen auch verwendet.
Also ja. Auch im Bereich Accessibility ist Ihre Technologie im Einsatz?
Ja, in verschiedenen, wir arbeiten auch jetzt an interessanten Projekten, wo man auch Navigation für blinde Leute machen kann. Das ist statt mechanisch zu lesen, wenn man am Bahnhof ist, diese weiße Streifen, gibt es dann Informationen, die ein Ohr direkt kommt, so navigieren, geradeaus 20 Meter und so. Das sind wir daran und das kommt in 6 Monaten so auf den Markt.
Zusätzlich auch, ich glaube in Spanien, weil eben wir haben 30 Sprachen und international tätig. Wenn ich mich richtig erinnere, vor ein paar Jahren wurde unser System integriert von ONCE in Spanien. Und das ist eine Lotterie, die durch Blinden, wo die Blinde auf der Straße Lotteriebillette verkaufen. Und ONCE hat unsere Technologie integriert für ihre Projekte.
Spannend. Also was ich mir auch noch sehr gut vorstellen kann, ist, wir leben in einer Welt, wo es extrem viel gesprochene Sprache auch gibt, im Radio, in Podcasts, in Hörspielen, in Filmen. Schön wäre ja da auch, wenn man könnte suchen in Audioinhalt quasi, in dem die eben analysiert werden und was gesagt werden in auswertbarer Form da irgendwo hinterlegt werden. Ist das eine realistische Anwendung oder wie weit sind wir heute von dem weg, dass man zum Beispiel kann sagen, ich suche auch im ganzen Programm von einem Radiosender nach irgendeinem Wort und dann sagt es mir, jawohl, das Wort ist in dieser und dieser Sendung gefallen und dann kann ich mir das anhören.
Ich würde dazu sagen, dass es eigentlich eher eine Frage der Integration von verschiedenen Technologien ist und irgendwie dieses Produkt, was Sie da vor Augen schwebt, in eine kommerziell lebensfähige Form anzubieten. Ich denke, das große Problem ist nicht an sich die Erkennung oder das Audio-Indexing oder das Finden, sondern in welcher Form soll das dann in diesem Gerät, dieses Diktiergerät integriert sein? Sollen die Radiostationen etwas auf ihre Internetseite anbieten? Ich sehe eher die Schwierigkeit, woher kommen dann diese Aufnahmen, bevor man erstmal anfangen kann zu suchen.
Aber Sie würden sagen, technisch wäre das heute machbar?
Ja.
Das ist doch schön. Reden wir vielleicht noch so ein bisschen über die Schwierigkeiten. Wir haben ja einiges haben wir schon angedeutet, dass es schwierig ist, in vielen Fällen halt Umgebungslärm von der Sprache zu trennen. Was ja gerade in der Schweiz auch noch wichtig ist, es gibt viele Dialekte, es gibt 4 verschiedene Landessprachen. Bester Umgang mit Dialekt, mit Sprache, muss man da einfach Parameter anpassen oder muss man die Spracherkennung, wenn man sie im Englisch hat, fürs Deutsch oder fürs Französisch komplett neu entwickeln?
Das ist so. Die Spracherkennung muss für jede Sprache entwickelt werden, trainiert werden. Die statistischen Modelle sind unterschiedlich pro Sprache. Und für jede Sprache geht es darum, die richtigen Daten zu sammeln, wie ich am Anfang gesagt habe, in repräsentative Umgebung. Dialekte kommen einfach auch dazu. Es ist klar, wenn man einen Spracherkenner für Deutsch trainiert hat, dass nachher eine dialektische Variante vom Deutsch nicht ganz so gut erkannt wird. Also dann ist es Sache, um diese Dialekte auch von Anfang an in den Training Database einzubeziehen.
Und gibt es auch Sprachen, wo sie wie vor einem Mauer stehen und sagen, das ist eine Sprache, die wir mit unserem Modell nicht im Griff überkommen, weil die so Besonderheiten hat oder besondere Laut oder umgekehrt gefragt, vielleicht gibt es Sprachen, die ganz einfach sind im Vergleich zu anderen?
Sprachen können unterschiedlich sein auf verschiedenen Ebenen. Syntaktisch zum Beispiel, Arabisch wird von rechts nach links geschrieben und ohne Vokalen und in Mandarin-Chinesisch hat man keine Wortgrenze und auf Englisch hat man ganz viele Diphthongs, das sind Vokalen, die Zusammenklänge bauen. Spanisch ist zum Beispiel phonetisch ziemlich einfach, so wie Japanisch hat auch relativ wenig phonetische Vielfalt. Und all diese Unterschiede machen, dass man bei der Entwicklung immer bestimmte Sachen beachten muss. Und vielleicht bestimmte Teile vom Algorithmus funktionieren dann ganz gut für eine Sprache und andere Teile wieder ganz gut für eine andere Sprache. Und es ist tatsächlich auch so, dass man manchmal neue Herausforderungen hat und mal neue Forschung betreiben muss, zum Teil auch Spezialisten, zum Beispiel Mandarin-Spezialisten, dabei holen muss und die einsetzen muss, damit die dann bestimmte Teilprobleme lösen. Aber grundsätzlich kann man doch sagen, dass unsere Algorithmen relativ sprachunabhängig sind und dass wir die gleiche große Methoden verwenden können, unabhängig von der Sprache.
Und das Klischee, wo wahrscheinlich jetzt Laien vor Augen haben, wäre, Englisch zum Beispiel ist wahnsinnig einfach und Chinesisch ist aber extrem schwierig. Stimmt das oder ist das völlig falsch?
Völlig falsch. Ich wieder. Die Sprachen unterscheiden sich voneinander auf eigener Ebene. Englisch zum Beispiel ist phonetisch nicht so einfach. Es hat ziemlich viel, wir nennen das Co-Articulation, wo die Klänge zusammenfließen. Ist auch auf Englisch sehr schwierig, von der Schriftform, diese orthografische Form, vorherzusagen, wie das dann tönt. Chinesisch, da hat man diese Characters, diese chinesischen Zeichen. Es gibt nicht so viele Zeichen auf Chinesisch, als es Worte oder Wörter gibt auf Englisch. Es gibt viel weniger Zeichen auf anderen Chinesisch. Und man kann also diese Zeichen relativ schnell auflisten. Und das macht gewisse Teile von der Lösung einfacher.
Jetzt gibt es auch Leute, die nuscheln, die sich undeutlich ausdrücken, die einen Sprachfehler haben oder all diese Sachen. Wie geht denn eine Software mit so etwas um?
Ich denke, wir modellieren das wie ein Dialekt. Wenn bestimmte Sprachfehler häufig vorkommen in der Bevölkerung, dann geht es darum, das einfach mitzusammeln, damit es auch beschrieben wird von den statistischen Modellen. Wenn jemand einen ganz besonderen Sprachstörnis oder Fehler hat, dann wird die Erkennung bei ihm oder bei dieser Person darunter leiden.
Wir haben es am Anfang gesagt, SVOX ist ein Spin-off von der ETH. Wie ist da in dieser Forschung, in diesem Bereich, das Verhältnis zwischen universitärer Forschung, Forschung an Hochschulen und der kommerziellen Arm-Aspekt von diesen Technologien? Wie kommt ihr quasi mit den Unis aus?
Es ist ein spannendes Gebiet und immer ein hochaktuelles Gebiet. Es wird viel geforscht. In vielen Ländern gibt es relativ große Gruppen, akademische Gruppen, Forschungsgruppen, die an dieser Problematik arbeiten. Es gibt auch ganz große Konferenzen, jedes Jahr internationale Konferenzen, wo Tausende von Forschern zusammenkommen aus der Industrie, aus den Universitäten und ihre Befindungen teilen. Klar wird im kommerziellen Kontext, werden die Ergebnisse und was man so alles neu erforscht hat und die Erfindungen, die man macht, die werden nur mit der großen Community geteilt, nachdem man zum Beispiel ein Patent geschrieben hat. Und da ist dann aus der Hinsicht ein bisschen Verzögerung darauf. Aber ich würde sagen, die Zusammenarbeit ist gut. SFOX unterstützt auch Doktoranden, die bei uns arbeiten, aber an ihrer Dissertation arbeiten. SFOX unterstützt auch Forschungsprojekte an der ETH und so weiter. Und natürlich, neue Mitarbeiter bringen ihr neues Wissen aus dem akademischen Kreis auch mit und lassen das in unsere Entwicklung reinfließen.
Reden wir vielleicht am Schluss noch so ein bisschen über eher philosophische Aspekte von dieser ganzen Sache. Man sieht ja jetzt immer mehr, dass eigentlich Computer versuchen, menschlicher zu werden, in dem Sinn, dass sie anfangen, Sachen erkennen, sie fangen an, Sprache erkennen, das ist das eine. Wenn man wiederum das Nexus One anschaut, da hat es auch das Google Goggles drin. Das ist eine Software, die versucht, in Bilder zu verstehen, was auf einem Bild drauf ist. Wie sieht jetzt das aus, wenn man so eine Software schreibt, wo Sachen erkennt? Gibt es da gewisse grundlegende Technologien, die bei allem gleich ist? Oder muss man an eine Software, die Sprache erkennt, komplett anders angehen, als wenn man eine Software macht, die Bilder erkennt?
Ich denke, da gibt es grosse Unterschiede. Image Processing und Speech Processing zum Beispiel. Es gibt Ähnlichkeiten, es gibt zum Beispiel das ganze Machine Learning. Das ist das Verwenden von unterschiedlichen statistischen Modellen, sowie neuronale Netzwerke, sowie Decision Trees, sowie Hidden Markov Models. Das sind alle so Machine Learning Technologien. Die werden in beide Gebiete eingesetzt. Aber das nachher braucht es auch noch ganz sehr viel spezialistisches Wissen. Wir können eigentlich die Algorithmen nur erfolgreich machen, wenn wir die statistischen Erfahrungen erfolgreich kombinieren können mit Kenntnissen, mit Wissen, das manchmal über Jahrhunderte gesammelt wurde in diese Gebiete. Und von dem her würde ich sagen, ein Spezialist zum Beispiel in der Spracherkennung wird einige Jahre forschen müssen und arbeiten müssen, damit er dann auch neue Sachen vielleicht in Bilderkennung zum Beispiel, vielleicht einige Jahre ist übertrieben, aber es braucht auch eine Umstellung, denke ich.
Weil so ein bisschen der Hintergedanke bei dieser Frage ist natürlich auch, eben so als Laie hat man dann immer wieder das Gefühl, ja, am Schluss muss man diesen Computer einfach beibringen, zu verstehen. Künstliche Intelligenz wäre vielleicht ein Stichwort. Und wenn sie am Schluss die Computer quasi, wenn man denen die Intelligenz beibringen, einbläuen, dann verstehen die am Schluss automatisch auch die Welt rundum, wo sie sich drin bewegen. Und natürlich, das ist immer noch so ein bisschen die Science-Fiction-Vorstellung, aber vielleicht so gefragt, wie weit ist man heute weg von Systemen, wo auch, Sie haben am Anfang gesagt, es ist eigentlich Statistik, die verstehen das nicht, aber wie weit ist man weg davon, von Systemen, die auch ein gewisses Verständnis zumindest haben oder eine gewisse Intelligenz?
Ja, meine Antwort darauf ist, für Verständnis und für diese Intelligenz braucht man erstes Mal ein Wissen. Und für einen Computer bedeutet das, der Computer muss einfach Kenntnis haben, muss Datenbanken haben, und nur über diese Informationen, die es wirklich in den Datenbanken hat, kann es eine Aussage machen. Zum Beispiel auf dem Nexus One hat das Gerät Kenntnis von den Namen im Adressbuch. Also über diese Namen, da kann es etwas Konstruktives damit tun. Es kann einen Namen erkennen und dann damit auch einen Anruf initiieren. Aber das ist ganz wichtig. Der Computer wird nicht eine Intelligenz haben über Sachen, die nicht irgendwie in einer schönen Datenform vorhanden sind, beschrieben sind. Tagging ist ganz wichtig, wo Konzepte, wo Wörter mit bestimmten Eigenschaften so vorhanden sind. Und da arbeitet man natürlich dran, zum Beispiel das Wort Semantic Net, wo man versucht, verschiedene, also die Wörter im Wörterbuch nicht nur das Wort aufzulisten, aber auch mit bestimmten Eigenschaften. Ist es animate zum Beispiel? Ist es ein Lebewesen? Oder ist es ein Objekt? Oder ist es ein transitives Verb oder ein reflexives Verb und so? Es braucht ganz, ganz viel Information. Und je mehr Information dann da ist, vorhanden ist, je mehr der Computer kreativ kann, anfangen kann, kreativ damit umzugehen, Sachen zu verknüpfen und irgendwie eine Art Intelligenz zur Schau zu stellen.
Gehen wir nochmal zurück zum Auto. Wie Würden Sie meinen, dass das künftig einfach eine Standardfunktion vom Auto wird sein, so wie es heute das Autoradio drin hat, dass man halt die Sprachsteuerung hat?
Wir arbeiten sicher in diese Richtung, und wenn man die Strategien anschaut von Volkswagen zum Beispiel, Konzern, haben die ganz klar auch die Vision in diese Richtung, dass man das Auto steuern kann mit Sprache, mit Bedienung und so ein Multimodal Benutzerschnittstelle. Nicht immer Sprache, also eine Kombination von Tasten, von Sprache, von visuell und oder Bewegung und so weiter. So, das ist klar eine Strategie bei den Autohersteller, die wir kennen. So. Wie lange das braucht? Es braucht immer eine gewisse Zeit bei Autoindustrie. Sagen, wenn man sich heute entschieden, dann kommt es erst in 3 Jahren in die Autos und so.
Es gibt ja da auch das Stichwort vom Autonomous Vehicle, also quasi das Auto, wo allein fährt, wo man als Insass oder einfach als Passagier, muss man vielleicht schöner sagen, einfach einsteigt und das fährt dann los. Sehen Sie das auch, sagen wir Spracherkennung, als Teil, als kleines Puzzleteil in dieser Entwicklung, dass wir am Schluss alle nur noch Beifahrer sind im Auto?
Gute Frage. Ich sehe es persönlich heute nicht. Wir sehen sagen Sprache als eine Hilfe. So, aber es wäre auch schön, in Hintersitz zu sitzen und gefahren zu werden. Und man könnte gleichzeitig auch E-Mails schreiben, mit Leuten kommunizieren und sich nicht auf die Straße so fokussieren. Aber das wird vielleicht kommen, aber dort können wir als Menschen schon entscheiden, was wir wollen.
Vielleicht zum Abschluss noch mal ein bisschen nach diesen eher wulchigen Fragen. Eine konkrete Prognose, was würden Sie sagen, wo wird Sprachtechnologie, so wie SVOX sie betreibt, im Leben der ganz normalen Anwender in den nächsten 5 Jahren am manifestesten werden, sagen wir, am sichtbarsten werden in den nächsten 5 Jahren?
Ja, wie gesagt, wir sind heute im Auto, wir sind auch in Mobiltelefonen, bei Adressbuchen. Es kommt jetzt in E-Books, dass man Geschichte oder Artikel vorgelesen werden könnten, während es fahren oder während es kochen. Oder es kommt auch in Spiele in Zukunft, dass die Games, dass man mit denen auch kommunizieren kann, sprachlich, nicht nur mit Bewegung oder Tasten. Das, denke ich, sind vor allem, wo es man es sieht, sagen wir auch, dass Kontrollieren im Haus, Licht einschalten.
Ein Thema, das vielleicht noch interessant ist, ist das ganze Language Learning, das Lernen von Fremdsprachen. Ich denke, das ist auch ein ganz spannender Bereich. Also besonders in der Schweiz versuchen viele Leute, auch andere Sprachen zu lernen und haben ein Interesse daran. Und ich denke, gerade da auch kann der Computer helfen. Kann erkennen und zeigen, wo es vielleicht nicht so richtig tönt. Kann es vorsagen und kann auch, das ist auch ein ganz spannender Bereich jetzt, Speech-to-Speech-Translation, also oder die Sprache nach Sprache, Übersetzung.
Also man sagt etwas in einer Sprache und dann wird es in einer anderen Sprache ausgegeben.
Und gerade das können wir zeigen auf dem iPhone mit SVOX-Technologie, mit SVOX-Stimmen, wie man auf Englisch redet und es wird dann gesagt auf Spanisch, das können wir jetzt gerade sagen.
Das tun wir dann gerne noch schnell ausprobieren. Wird es dann zum Beispiel im Apple iPad auch irgendeine Anwendung von SVOX drin haben?
Ja, das in iPad werden viele von den Apps, die auf dem iPhone, wird auch auf dem iPad kommen, sodass das wird sicher auch SVOX-Technologie auf dem iPad geben.
Nochmal so ein Stück im Synapsepunkt Digitalmagazin von Radio Stadtfilter, wo man wahrscheinlich jede Spracherkennungssoftware könnte in Wahnsinn treiben. Das ist Altea & Donna mit Uptown Top Ranking. Ich kann es nicht einmal aussprechen. Wir wissen auch nicht, ob es Englisch ist oder so. Auf jeden Fall, wenn wir doch einmal uns der Frage zuwenden, was denn so eine Sprachsoftware eigentlich kann. Es gibt eine kleine Demonstration am Schluss von dieser Sendung, von der Sprachsteuerung und der Sprachausgabe. Auch da haben wir im Radio ein bisschen eine kürzere Variante und im Podcast testen wir ein bisschen ausführlicher.
Welcome to the S-Box Voice UI Experience. Please use the trackball to enable voice control. Say a command.
Do I have any messages?
Sorry, I did not understand. Please say again.
Do I have any messages?
You have two messages. Do you want me to read them for you?
Yes.
From +9070139 on 4th of the 2nd, 2010, 19:20. Can you please call me when you are leaving? XXXX. Shall I read the next message?
No.
Das ist die Anwendung, die kann man ganz normal im iTunes App Store posten. Und dann, wie heißt sie?
Es heißt Jibigo. Und es macht Übersetzung von Englisch auf Spanisch. Mhm. Also wir können einfach etwas reinsagen. Where is the nearest hotel?
Das heißt. ¿Dónde está el más cercano?
Ich kann leider kein Spanisch, aber ich glaube ihm das mal. Und also das Englisch hat er perfekt erkannt. Und was gibt es für Sprachperle?
Die erste Version ist jetzt Englisch-Spanisch. Es wird auch auf andere Sprachen gearbeitet, wie die asiatische Sprache. Mhm. Das kann beliebig erweitert werden.
Ja. Gibt es da einfach Standardsätze oder versteht er alles?
Sicher versteht nicht alles, wie Johann vorher gesagt hat. Man muss es lernen. Aber es hat dann schon ein großes Vokabular, glaube ich, mit 80.000 Wörtern. Aber es ist vor allem für Touristen gedacht, diese Applikation. So, was man so in tägliche Leben als Tourist verwenden würde.
Also zum Beispiel, mein Hotelzimmer ist wanzenverseucht oder so.
Zum Beispiel.
Could you tell me the road to the bus station, please?
Podría decirme el camino a la estación de autobuses, por favor.
Und there are bugs in my room, würde er auch verstehen.
Du kannst es selber probieren.
Pardon me, there are bugs in my hotel room.
Discúlpeme, hay caja en mi habitación del hotel.
Tja.
Die Erkennung von Bugs war nicht richtig. Und eben, das ist, wie wir vorher darüber geredet haben, mit diesen Akzenten. Ja. Man müsste schon sagen Bugs.
Oh, Box, Box, genau, er hat ja. Box ja. verstanden.
Aber sonst...
Wir könnten auch zeigen, wie ein E-Book sich anhören würde.
Gern.
Auf Englisch habe ich es hier.
Ja, das können Sie dann noch machen, die Pause für die Erkennung und das Übersetzen, das können Sie dann beliebig herausstellen.
Pride and Prejudice by Jane Austen. Brought to you by S-Vox Speech Engine. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighborhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families that he is considered the rightful property of someone or other of their daughters. My dear Mr. Bennett.
Da muss man jetzt schon sehr genau analysieren, dass man das merkt, dass das eine künstliche Stimme ist, oder?
Ja, es ist so. Und vorher haben wir über Telekoms oder Telcos oder diese Callcenters gesprochen. Und die haben das Feedback bekommen. Wenn man so eine gute Stimme, die wollten es eher, dass es mehr wie ein Computer tönt. Weil wenn man so eine Stimme, wie wir bei E-Books haben,
dann merken die Leute
dann merken die das nicht, dass es ein Computer ist dahinter. Und ja.
Also das ist quasi auch wieder dann zurück zu den Anfängen, was S-Vox gemacht hat, zu der Sprachausgabe. Sprachausgabe ist ja eigentlich etwas, was es schon recht lang gibt. Also ich mag mich erinnern, schon beim allerersten Mac, wo ich dran gehockt bin, irgendwo in den 90er Jahren oder so, oder sogar Ende 80er, hat es schon so eine synthetische Stimme gegeben. Aber
das stimmt, es hat das gegeben. Der Witz in diesem Bereich, vor allem in der Forschung, war, auf der einen Seite ist es eigentlich ein gelöstes Problem, aber man kann es nicht verkaufen, weil die Qualität stimmt nicht. Und also die ganz klar, Qualitätssteigerung bis auf einem Niveau, wo es dann wirklich auch recht auch angenehm ist, ein ganzes Buch mit so einer Stimme anzuhören. Und auch wenn diese ersten Sätze von Pride and Prejudice jetzt recht schön getönt haben, wir haben schon noch einiges zu tun, damit man diese Geschichte wirklich genießen kann und auch alle Nuancen richtig verstehen kann.
könnte man dann da auch Dramatisierung reinbringen? Also könnt ihr einen Sprecher, ihren Computerstimme beibringen, das ist jetzt irgendwie spannend oder das ist traurig oder das ist jetzt ärgerlich oder dass man da könnte so wie eine Meta-Ebene, eine Gefühlsebene hinterlegen und dann passt sich der Sprecher an.
Das ist das Ziel, ein Ziel von unserer Forschung, diese Expressive Speech und die Sprachausgabe anzupassen an den Emotionen, an den Nuancen, die dann vom Text gegeben werden. Natürlich ist es, also da ist nicht nur die Ausgabe, aber auch genau wann soll man das einsetzen? Und man soll zum Beispiel vermeiden, dass man eine ganz traurige Stimme einsetzt, gerade wenn das Fest losgeht. Mhm. Oder auch umgekehrt, dass man ganz freudig ist und es ist eigentlich etwas tief Trauriges passiert.
Das würde dann zu unfreiwilliger Komik führen, was man natürlich nicht will bei diesen Audiobooks. Das ist auch eine Anwendung, die ich einfach so überkomme, den Reader. Oder gibt es den auch im iTunes? Oder?
Es gibt es noch nicht in iTunes, es wird es geben. Es gibt es vor allem an E-Book-Geräten heute.
Ah. So die. Aber auf Android kann man tatsächlich unsere Stimmen, die sind sogar fest eingebaut in Android, hören, auch mit E-Book-Applikationen.
Wir haben jetzt die Sprachausgabe gehört und da noch meine Frage, gibt es ein menschliches Vorbild für die Stimme?
Mehr als das, die Stimme ist basiert auf der Stimme von einer echten menschlichen Person. Das sind Stimmtalente, Voice Artists, die wir engagieren, die wir suchen, casten und die kommen dann zu uns und leihen ihre Stimme für dieses Produkt.
Wie nahe kommt Ihre Modellation oder Ihre Synthese im Original?
Das ist sehr nah. Für kurze Mitteilungen kann man den Unterschied nicht machen. Das ist, auch wenn diese Person diesen Satz nie im Leben gesagt hat, es tönt so, als ob sie ihn gesagt hätte.
Und könnte ich auch kommen und sagen, ich mache bei Radio Stadtfilter auch die Morgensendung, wo ich ab und zu, wenn ich am 6 Uhr muss aufstehen, wenn ich jetzt nicht am 6 Uhr aufstehen will, könnte ich zu Ihnen kommen und sagen, bitte modellieren Sie meine Stimme, dass ich erst auf die 7 Uhr muss gehen und in der ersten Stunde einfach quasi den Computer mich reden lassen.
Ich würde sagen, Sie könnten das machen, Sie müssen aber die ganze Nacht und noch länger durcharbeiten, um dem Computer alle feinen Nuancen zu vermitteln. Man kann nicht nur die Sätze und die Texte eingeben, man müsste dann auch wirklich die Nuancen und was Sie sich dabei überlegen und wo es betont werden soll, man muss das alles ganz, ganz genau eingeben, damit es dann mit Ihrer Stimme dann richtig und ohne Unterschied zu Ihrer echten, natürlichen, ganz natürlichen Stimme rauskommt.
Sehen Sie da auch ein gewisses Problem, dass wenn man irgendwann einmal jemandem seine Stimme perfekt nachbilden kann, dass das natürlich auch Tür und Tor öffnet für zwielichtige Aktivitäten? Werden wir dann da auch mit dem zu tun bekommen, irgendwann einmal, dass da halt mehr Leute Sachen ins Maul legt, die nie gesagt haben?
Ja, ganz klar. Und eben diese Frage bekomme ich öfter, wenn ich mal im Ausgang bin und über meinen Beruf rede. Aber meine Antwort ist auch sehr einfach. Im visuellen Bereich kennt man dies ja. Man kann mit Photoshop jemanden in eine Umgebung stellen, wo er nie war oder in eine Position. Und das ist für uns keine Neuigkeit und wir machen uns auch keine Sorgen darüber. Also ich denke, mit der Stimme wird es so, genau so sein.
Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Das war die 56. Ausgabe vom Digitalmagazin. Allerdings etwas habe ich noch. Ich habe während der Sendung eine kleine Reaktion per Twitter bekommen vom Seepieter. Und er meint, wir werden also so langsam ein bisschen zum Android-Sender, findet er. Aber sonst grandiose Sendung. Und da habe ich jetzt nicht übertrieben, das hat er genau so gesagt. Nächste Woche wecken wir in dieser grandiosen Sendung digitale Frühlingsgefühle. Was man jetzt darunter genau sich muss vorstellen, das erfahren ihr genau in einer Woche. Und an dieser Stelle noch der obligate Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse digital@stadtfilter.ch. Die braucht ihr bitte für Rückmeldungen zu der heutigen Sendung, zu Reaktionen allgemeiner Natur zum Digitalmagazin. Ihr könnt auch Kummerbox Live-Fragen stellen oder Themenvorschläge machen, was euch so einfällt. Ja, und jetzt, wo wir so langsam in Fahrt gekommen wären, ist es fertig. Es geht weiter auf dem Sender mit Talking All That Jazz. Ich mache Schluss, wünsche euch bis zum nächsten Dienstag eine gute Woche. Ich bin der Matthias Schüssler. Ciao miteinander.
Digital ist euch präsentiert worden von me-first.ch, der Website für effizient und gesundes Arbeiten am Computer.